Du sollst nicht begehren das Glück der Zufriedenheit. Ich nehme an, dass inzwischen ihr auch über Mikro mich hört, nicht nur über normale Stimme, ja? Nee, noch nicht? Ja? Sagt ihr, ja, ja, jetzt hör was. Es geht ja auch um die Menschen in der Übertragung, die wir hiermit ganz besonders begrüßen. Du sollst nicht begehren. Das letzte Gebot, 10 Gebote hat Gott seinem Volk gegeben. Wir haben jetzt in den letzten Wochen 7 davon angeschaut, besonders, oder 8. Das heißt nicht, dass wir die anderen jetzt nicht so wichtig finden, sondern wir wollten in der nächsten Monat mit einer neuen Reihe starten über Mut und dann in die Passionszeit gehen. Deswegen haben wir jetzt das letzte Gebot. Nach der lutherischen Zählung ist es ein Doppelgebot. 2-mal, du sollst nicht begehren. Nach der reformierten Zählung und der eigentlichen Zählung ist es 1. Ist das Gebot, was am längsten irgendwie ist, ausführlichsten. Und als ich gestern mit einigen etwas älteren Herren, also Menschen in meinem Alter und kurz darunter zusammensaß, sprachen wir schon über dieses Gebot. Und da sagte der eine, ist das nicht das, womit dem Weib das erste ist? Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib. Nein, es fängt an mit dem Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, also Mitarbeiter, Markt, Rind, Esel, Auto, noch alles, was dein Nächster hat. Ja? Neulich sagte einer zu mir, iPad ist nicht erwähnt. Ich hätte gern dein iPad, ich begehre es. Ja, da habe ich gesagt, du musst nochmal genau lesen, noch alles, was dein Nächster hat. Also, du sollst nicht begehren. Man fragt sich natürlich, warum ist das hier so detailliert beschrieben? Die Antwort ist vielleicht eine lernpädagogische, dass es also gut ist, wenn Dinge wiederholt werden, bis man sie wirklich kann. So geht es mit arabischen Verben, wo ich gerade den Jens sehe, oder mit anderen Dingen, die ihr so lernen müsst in eurem Studium sicher auch. Worum geht es eigentlich? Geht es hier um die Vermeidung von Neid, von Diebstahl, von Blutvergießen? Weil wenn ich was begehre, dann kann es ja auch schon mal sein, dass ich, um das zu begehren, um das zu kriegen, dann auch Gewalt anwende. Sicher ist das auch ein Aspekt, aber es geht um viel mehr, und das hat Sven ja am Anfang auch schon gesagt, es geht ja um das Glück der Zufriedenheit. Dass ich es lerne, mit dem, was ich habe, was mir zugemessen ist, zufrieden zu sein. Das ist der tiefe und innere Sinn der Gebote. Nicht dieser erhobene Zeigefinger, vor dem wir alle so wahnsinnig viel Angst hatten, sondern es ist das Ziel auch der Gebote Gottes, genauso wie es hier zusammengebunden ist in dieser Reihe, die wir jetzt hatten im Januar und Februar, dass wir zu einem ausgeglichen, glücklichen, zufriedenen Leben finden. Zu einem Leben im Vertrauen darauf, dass Gott uns versorgt. Ich möchte mich diesem Gebot in 3 Schritten nähern und hoffe, dass ihr die so ein bisschen mitgehen könnt. Das erste ist ganz einfach, nicht stehlen. Du sollst nicht stehlen. Nicht begehren, das Begehren auch nicht in die Tat umsetzen. Das ist vielleicht das Einfachste, ja, nicht stehlen. Begehren soll nicht zum Stehlen führen. Ich sage das jetzt auch extra, weil wir dieses Gebot nicht extra als eigenes hatten. Du sollst nicht begehren, nicht nach dem anderen gieren. Wer letzte Woche da war, hat schon mein Bekenntnis gehört mit dem Schokoladen-Osterhasen. Ich wiederhole es noch einmal. Ich war mal irgendwo in so einem Landschulheim, ich glaube, war 2. Klasse oder so, und da kriegten wir alle, weil es kurz vor Ostern ist, einen Schokoladen-Osterhasen, und siehe da, nachdem meiner ganz schnell weg war, war der des Nachbarn so schön in meinen Augen, glitzernd und glänzend in diesem schönen Alupapier. Ich ahnte, was da drin war, und bevor ich mich versah, war auch dieser Osterhase verzehrt. Dann war die große Frage, weil der sich beim Lehrer beschwert hatte, irgendeiner hat meinen Osterhasen aufgefressen, kriegten wir Kollektivstrafe, wir mussten alle früher ins Bett, bis sich derjenige meldete. Da habe ich auch das Wort derjenige zum ersten Mal in meinem Leben gehört. Ich war natürlich derjenige und bin dann irgendwann zu diesem Lehrer gelaufen und habe es dann bekannt, weil mir die anderen so wiederum so leid hatten. Aber vorher habe ich es geleugnet. Und so führt so eine Sünde zur anderen. Die erste Sünde ist das Begehren, Leiden. Zweite Sünde ist das Nehmen, das Aufessen. Und die dritte Sünde ist dann noch das Lügen und Leugnen. Ja, aber es gibt Vergebung für alle Sünden, auch für diese. Deswegen darf ich das auch, es hat sich aber sehr mehr eingeprägt, ist ja auch schon ein paar Jahre her. Wie ist das mit dem Begehren? Was begehrst du, was andere haben, was du nicht hast? Mach doch mal eben so eine Begehrensübung, ja? Denk mal so eine 30 Sekunden darüber nach, was du begehrst, was ein anderer nicht hat, ja? Fällt dir da irgendwas ein? Ja, ihr müsst jetzt nicht öffentlich bekennen, ihr dürft natürlich, ist klar. Dieses Begehren, das uns da nicht loslässt. Gestern diskutierten wir auch, ob Begehren auch Neiden heißt, ob das eigentlich das Gleiche ist oder ob das was anderes ist. Neidisch sein auf einen anderen, das haben wollen. Und es mir dann vielleicht auch nehmen, widerrechtlich oder sogar mit Gewalt. Mein Freund, ein englischer Evangelist, Jay John, der macht über diese 10 Gebote evangelistische Abende. Just 10 heißt das, einfach nur 10. Und von ihm habe ich es auch geklaut, gibt es auch als Buch, geklaut, es ins Positive zu drehen. Zum Beispiel dieses, du sollst nicht Ehe brechen, nennt dann den Abend How to make your marriage work. Also wie deine Ehe funktionieren kann. Ja? Und bei diesem Abend, wo es um Stehlen geht und um Begehren, stellt er sogenannte Amnesty Barrels auf. Das sind also solche Fässer, da können die Leute gestohlenes Gut reintun. Ja? Und zwar solches, was sie nicht mehr an den ursprünglichen Besitzer zurückgeben können. Ja, weil sonst wäre es ja besser, das dem Besitzer wieder zu geben. Aber er sagt, es ist erstaunlich, was da alles ist. Hotel, Handtücher, ist auch das Geringste. Ja. Einmal war ein Umschlag mit 100.000 Pfund drin, englische Pfund. Ja. Er nimmt das dann nicht zur Aufbesserung seines geistlichen Dienstes, sondern er hat dann immer ein lokales Komitee, die diese Dinge verwalten und dann das zum Beispiel an Waisenheime oder andere soziale Einrichtungen geben. Erstaunlich, ja, was man so alles klauen kann, wenn der Tag lang ist. Ja, überleg mal, geh mal eben durch deine Wohnung und denk, was ist da eigentlich, was nicht wirklich mir ist, ja. Mir kann das echt passieren. Ich vergesse das dann auch, ja. Ich habe mir ein Buch von dir ausgeliehen, na, vor 30 Jahren. Ich habe das einfach vergessen. Ja? Das ist aber gar nicht meins, das ist deins. Ja? Bitte melden. Ja, alles, was ich geklaut habe, bitte melden. Ja? Ich war jetzt zusammen mit den Generalsekretären aus verschiedenen Ländern in Kassel. Wir hatten eine Woche ganz intensiv aus 40 Ländern. Unter anderem war der Generalsekretär des CVM Kenia da. Ich erkannte ihn als einen Maasai an dem roten Schal, den er so trug. Und der hieß Jared. Und dann sage ich, Jared, stimmt das, was uns mal einer Maasai-Pastor vor vielen Jahren im Christustreff, als wir noch in St. Joost waren, also es muss 86 gewesen sein, bevor wir in die Pfarrkirche gingen, gesagt hat, dass die Maasai, also dieses Hirtenvolk aus Nordkenia, dass die der Auffassung sind, dass alle Rinder und Kühe der Welt ihnen gehören. Ja? Das ist also, wenn sozusagen der Nachbarstamm Kühe hat, dann sind das nicht etwa deren, sondern es sind verlaufene Maasai-Kühe, die sozusagen darauf warten, heim in die Heimat, in den heimlichen Korall wiedergebracht zu werden. Ja, das ist natürlich auch eine Art Weise, ne? Was dein ist, ist mein sowieso. Ja, alte Regel in WGs ist es auch sehr beliebt, sozusagen so nach dieser Philosophie zu leben. Ne? Im CVM Hochschule gibt's ja auch so WGs in Kassel. Da habe ich jetzt neulich gehört, da war Folgendes: Da haben mal zwei Studenten so einen Waschkarton, also Karton voll Waschpulver gekauft, haben ganz dick und fett mit Filzer drauf geschrieben, gehört Otto und Emilie oder so, ne? Und haben das 3 Wochen nicht angerührt, nicht selbst benutzt, ja. Nach 3 Wochen war es leer, ja. Ist also, ja, was dein ist, ist meine. Wie ist das eigentlich mit diesem? Das Begehren, was bedeutet das, wir wollen haben, was andere besitzen? Und dann mindern wir eben das, was die anderen haben. Und wir merken, hier ist in dem Gebot, 2 Dinge sind vorausgesetzt. Einmal, es geht um einen Schutz des Eigentums. Eigentum in sich ist nichts Schlechtes, auch in der Bibel nicht verboten. Ich soll respektieren das Eigentum des anderen. Und dann auch, wenn der dann auch mein Eigentum respektiert, dann geht es uns ja eigentlich ganz gut. Aber es ist noch etwas Tieferes. Meine ich, dass ich mich auf Kosten anderer bereichern muss? Kann ich das stehen lassen, dass der andere eben Esel, Rind, Mitarbeiter und hat, was ich vielleicht nicht habe. Und damit will ich beim zweiten Punkt, nämlich dem Nächsten zugestehen, was ihm zusteht. Ganz interessant ist ja, dass hier, auch wie bei dem anderen Gebot, zum Beispiel, du sollst kein falsches Zeugnis reden, immer die Beziehung zum Nächsten ist. Alles, was dein Nächster hat, ist also ein Beziehungsgebot, nicht Begehren allgemein. Ich denke, dass man nicht sagen kann, Begehren ist in sich schlecht. Ich denke zum Beispiel an ein Dorf in Afrika, die keinen Brunnen haben, wo die Frauen zu den Wasserstellen gehen müssen, 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück. Und das Wasser holen müssen, auf dem Kopf tragen, mühsam. Ein großer Teil des Tages geht damit, ist damit schon aufgebraucht, kaum Zeit für andere Dinge. Wenn diese Frauen oder dieses Dorf jetzt begehrt, zum Beispiel einen Brunnen zu haben, den sie in einem anderen Dorf gesehen haben, ist das nichts Schlechtes. In diesem Sinne ein Begehren zur Weiterentwicklung oder sich ein Beispiel zu nehmen an anderen, ist nichts Falsches. Falsch wäre, wenn sie dann sagen, der Brunnen, der im anderen Dorf ist, der gehört eigentlich uns und den abbauen. Ja, zumal es auch nicht gut funktioniert. Also ein Kind, ein Rind kannst du noch holen, so einen Brunnen abbauen bringt auch nicht so viel. Ne? Also das Begehren nach einem besseren Leben ist meiner Meinung nach nicht schlecht. Vielleicht können wir hinterher auch darüber diskutieren, dass wir auch uns weiterentwickeln, dass wir Visionen kriegen, Gedanken kriegen. Also könnte es doch sein. Das könnte ich mir ja auch mal machen. Ach, die Chinesen haben Papier erfunden, könnten wir in Europa da auch mal gebrauchen. Ja, in diesem Sinne, Begehren ist nicht schlecht, etwas zu übernehmen, etwas nachzumachen, etwas zu lernen, sich weiterzuentwickeln, auch um Dinge im Sinne der Allgemeinheit nach vorne zu bringen. Aber das hat eine Grenze. Der Wohlstand, der Reichtum, der nicht als solcher verurteilt ist, hat da eine Grenze, wo er auf Kosten der anderen geht. Und wo ich mir das hole, was mir nicht zusteht, oder wo mein Wohlstand und mein Reichtum aufgebaut ist, auf dem Mangel anderer. Und da ist die Grenze. Und da sind wir wieder ganz nahe bei unserem Gebot. Also es geht um den Nächsten, den nahen Nächsten zunächst einmal, dann vielleicht auch um den fernen Nächsten. Auch der Nächste soll haben dürfen. Auch der Nächste soll das haben, was ihm zusteht. Und ich stehe ihm zu. Und das bedeutet dann vielleicht für mich auch mal ein Verzicht, dass ich etwas nicht habe, weil es halt jetzt der Nächste hat. Und dass ich dem anderen das gönne, was er hat. Der andere darf stehen in dem, was er hat. Er darf gerade stehen mit dem, was ihm zusteht. Ich will ihm das zugestehen. Ich will ihm zugestehen, dass er Weib, Kind, Haus, Esel und Rind hat, auch wenn ich es vielleicht nicht habe. Das ist nicht so leicht. Aber wir merken, dass ein Leben aus dem Gefühl des Mangels heraus zwar verständlich ist, aber letztlich uns selbst auch schadet. Wenn ich also so auf die anderen schaue, immer was der andere hat, was ich nicht habe, dann mache ich mich selbst damit kaputt. Ganz oft vergleicht man sich ja nicht mit den Schwächen des anderen, sondern mit den Stärken des anderen. Gut, manche sind so von sich selbst überzeugt, die sehen immer nur die anderen als Loser. Das gibt's auch. Aber ich glaube, das sind die wenigeren. Meistens vergleicht man sich mit dem, was der andere hat, was ich nicht habe. Und dieses Begehren wird so eine Art bittere Wurzel in uns. Das macht uns krank, das macht uns kaputt. Ich fixiere mich auf das, was der andere hat und was ich selbst nicht habe. Das ist nicht gesund. Anzuerkennen, dass es Grenzen gibt, das ist sein Haus, sein Esel, sein Rind, sein Waschpulver. Ja, ist nicht meins. Ja, das respektiere ich. Sein Schokoladen-Osterhase, so schwer es mir auch fällt. Ja, dass ich den nicht mal eben einverleiben darf. Und so komme ich aus diesem Nichtbegehren in etwas Positives, nämlich dem anderen gönnen. Statt begehren, gönnen. Und jetzt will ich mal eben mit euch auch eine kleine Übung machen. Macht doch mal so eine Gönnübung. 1 Minute gönnen, ja. Gönnt jetzt mal eben den anderen, die was haben, was ihr vielleicht auch gerne hättet, gönnt denen das jetzt mal eben, ja. Mach mal ganz viel Gönnen jetzt hier in diesem Raum. Ja, ja, ich merke schon, wie hier gegönnt wird am Augenblick. Ja. Fällt euch was ein, was ihr jetzt meinem anderen gönnen wollt? Ja. Bei Fußball, ne, ist das zum Beispiel schwierig, ne, dass man den anderen, dem anderen Team gönnt, dass sie gewinnen. Ne? Jetzt wachen auch die Letzten in der letzten Reihe da auf, die ganze Zeit immer nur, ja. Ich gönne jetzt doch mal denen, ja. Vielleicht gönnt ja jemand auch mal MSV Duisburg wieder aufzusteigen. Ja, da wäre ich sehr froh drüber. Ja. Also zugestehen, dass auch der andere etwas haben kann. Das dritte, das Glück der Zufriedenheit. Ich habe am Anfang angefangen, habe gesagt, begehren und stehlen, so diese Verbindung. Die zweite ist zugestehen. Und das dritte, das Glück der Zufriedenheit. Und da habe ich euch nochmal einen ganz interessanten Text mitgebracht aus dem 1. Timotheusbrief, wo der Paulus schreibt, als Ethik für die frühen Christen an Timotheus, wie sie mit diesem ganzen Thema Geld, Begehren, Reichtum und so weiter umgehen können. 1. Timotheus 6, Vers 6. In Wirklichkeit ist das ein großer Gewinn, Gottesfurcht zusammen mit Genügsamkeit. Wir haben ja nichts in die Welt mit hineingebracht und deshalb werden wir auch nichts mit hinaustragen können. Wenn wir ausreichend Nahrung und Kleidung haben, dann wollen wir uns damit genügen lassen. Doch die, deren Ziel es ist, unbedingt reich zu werden, fallen in Versuchungen und verfangen sich dann darin. Sie verfallen vielen unvernünftigen Begehrlichkeiten, die ihnen letztlich schaden und dann die Menschen ins Verderben und in den Untergang stürzen. Eine Wurzel von allem Übel in der Liebe, in der Welt ist die Liebe zum Geld. Die haben sich einige Leute als oberstes Ziel gesetzt, sind damit vom Vertrauen auf Gott abgewichen und haben sich selbst viel Schmerzen bereitet. Du aber, du Mensch Gottes, bemühe dich um ein Leben in Gerechtigkeit, in der Ausrichtung auf Gott, im Vertrauen, in der tatkräftigen Liebe, in der geduldigen Ausdauer und in der Sanftmut. Du aber, du Mensch Gottes, bemühe dich um ein Leben in Gerechtigkeit, in der Ausrichtung auf Gott, im Vertrauen, in der tatkräftigen Liebe, in der geduldigen Ausdauer und in der Sanftmut. Es geht also bei diesem Gebot letztlich nicht darum, uns das Leben schwer zu machen, sondern uns das Leben zu ermöglichen, Zufriedenheit zu entwickeln, Sicherheit und Recht aufzurichten in der Gesellschaft und für uns selbst ein Leben in Zufriedenheit zu entdecken. Wir merken, die Macht des Besitzes, die Macht des Reichtums kann nach uns greifen. Wir müssen immer das Neueste haben. Wir müssen immer das haben, was gerade der letzte Schrei ist. Aber macht uns das wirklich glücklicher? Die ganze Werbung ist auf Begehren aufgebaut. Macht uns das wirklich glücklicher, wenn wir es haben? Vielleicht kurzfristig, ja, aber langfristig. Und jetzt ist die große Frage, wie kann man das ein bisschen stärken, dieses Gefühl der Zufriedenheit? Und da sagt die Bibel etwas ganz, ganz Spannendes, neben diesem sich bescheiden, ein Stück weit auch bescheiden zu werden, beschreibt sie ein Gegenmittel. Paulus sagt es zum Beispiel in Epheser 4, Vers 26, der sagt, er, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern er arbeite mit seinen Händen, damit er etwas habe zu geben denen, die bedürftig sind. Also es geht nicht nur ein Nein zu dem Negativen, sondern ein Ja zu dem Positiven. Eine Umdrehung der Ethik. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Das wäre jetzt so nicht, stehle nicht. Ja, da sind wir noch in der Abgrenzung des Negativen. Der stehle nicht mehr, sondern arbeite mit seinen Händen, damit er etwas zu geben habe denen, die bedürftig sind. Das ist also eine Umdrehung und ein Gegenmittel, indem ich gebe, werde ich frei. Indem ich etwas abgebe einem anderen, arbeite ich gegen diesen Trend. Das ist das, was ich gerade durch diese Gönnübung versucht habe. Ich übe das ganz oft auf der Autobahn. Ja? Ich gönne dem Auto hinter mir, dass es an mir vorbeifahren darf. Nicht sofort, Aber ich gönne es ihnen. Ja. Nachdem ich dann auch noch einige überholt habe, fahre ich dann rechts und lasse den BMW an mir vorbeifahren. Ja. Das gönne ich ihm jetzt. Ja. Zumal ich weiß, da ist ein Blitzer da hinten. Also das gönne ich ihm jetzt total. Also ein Gegenmittel. Gönnen statt begehren. Geben statt unbedingt haben wollen. Das ist etwas Befreiendes. Denn geben ist seliger als nehmen. Alles Weitere, was euch dazu noch einfällt, könnt ihr miteinander am Mittagstisch oder nachher teilen. Herr, wir danken dir, dass du uns gönnst, Leben und Leben in Fülle. Du bist kein knausriger Gott. Hilf uns, dass wir deine Barmherzigkeit, deine große Güte, deine Freundlichkeit widerspiegeln im Umgang mit anderen, im Umgang mit unserem Besitz, dass wir befreite Menschen und zufriedene Menschen werden. Amen.